Ja, hoi Philipp, da ist der Can von Wollishofen.
Wer hat das Bieterverfahren für die 40 Wohnungen in Wollishofen gewonnen? Die Mieterinnen warten monatelang, bis sie endlich erfahren, was läuft. Wer der neue Besitzer von ihrem Zuhause ist.
Ach, ich weiss es nicht. Nein, ich muss dir ehrlich sagen, nein, diese Hoffnung kann ich irgendwie ein bisschen aufgeben.
Bei uns fängt jetzt die Auflösungsprozesse sind schon ein bisschen sichtbar. Es sind schon zwei, drei Gründe. Wir müssen sagen, ob Xania noch drin ist oder nicht drin ist. Wenn kein Blasser wäre, jetzt da noch mitbieten.
Mit ihrem Aktivismus haben sie ihr Zuhause retten. Um das geht es in dieser Folge. Wie bekommen wir als Gesellschaft die Kontrolle über den Boden zurück?
Und darum komme ich auf den Schluss, es bauen die falschen Eigentümer für die falschen Leute aus den falschen Gründen.
Das schlägt kein Geiss weg, dass es die Grundsatzfrage vom Boden gibt. Also, wem gehört der Boden und was für ein Anrecht hat man mit dem, wie viel Geld zu verdienen?
Hey Philipp,
das
ist
Lea.
Du, der Brief ist gekommen.
Das ist Wohnkrise, der Kampf ums Zuhause. Eine dreiteilige Republik-Podcast-Serie von Philipp Albrecht und mir, der Vivien Kuster. Folge 3: Lösungen. Die Wohnkrise gibt es nicht erst seit gestern. Der Immobilienmarkt hat auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten eine sichere und langfristige Rendite versprochen. Investitionen in Boden und Beton als sicheren Hafen. Zumindest für die Investoren. Die Renditeobjekte erobern die Städte und die Einheimischen werden verdrängt.
An der Wohndemo in Zürich sind Tausende, die fordern, dass sich etwas ändert. Ich habe sie gefragt, was man da machen kann für mehr günstigen Wohnraum und gegen Spekulation.
Dass man sich vielleicht ein bisschen mehr in die Höhe baut.
Genossenschaften fördern, mehr Genossenschaften.
Ja, ich fände natürlich ganz klar einen Mietdeckel, ein sehr gutes politisches Konzept.
Mehr umbauen, der Staat, man muss dem Staat Mittel geben, dass er mehr Wohnungen zahlt.
Und natürlich auch nach wie vor Stadtwohnungen fördern.
Aber es braucht das Bewusstsein dafür, wie man mit dem Boden und dem Eigentum umgeht. Und dass es nicht immer der Kampf oder der Gewinn vom Stärkeren kann sein, wo wir da ankommen, oder? Und das
Bewusstsein. Mehr Stadtwohnungen, mehr Genossenschaften in die Höhe bauen. In dieser Folge geht es um Lösungen. Aber um Lösungen können diskutieren, müssen wir uns zuerst etwas ganz Grundsätzliches bewusst werden.
Und es schlägt kein Geiss weg, dass es die Grundsatzfrage vom Boden gibt. Also wem gehört der Boden und was für ein Anrecht hat man mit dem, wie viel Geld zu verdienen? Ich glaube, wir müssen nicht über diese Fragen diskutieren.
Das ist der Andreas Wirz. Er ist Architekt und vertritt Wohnbaugenossenschaften. Er hinterfragt die Tatsache, dass Unternehmen möglichst viel Renditen aus dem Boden holen.
Also die grundsätzliche Frage ist, was macht unsere Wirtschaft, wenn unsere Wirtschaft nicht mehr uns selber dient, sondern nur noch irgendwelchem anonymen Eigentum, dann machen wir doch irgendetwas falsch. Die Wirtschaft soll ja helfen, dass es uns gut geht.
Genau, gut gehen. Das bedeutet ja auch, dass du keine Angst haben musst, dein Zuhause zu verlieren. Der Can und Lea bekämpfen die Angst, indem sie zu Aktivistinnen geworden sind. Indem sie sich dafür eingesetzt haben, dass ihre Wohnungen nicht an ein Immobilienunternehmen verkauft werden, sondern der Stadt oder an einer Genossenschaft, damit sie dort wohnen bleiben können. Doch monatelang besteht ihr Aktivismus einfach nur aus Warten. Sie haben keine andere Wahl. Langsam verlieren sie die Geduld. Sie wissen zwar, die Stadt ist im Bieterverfahren drin, aber das ist auch schon alles, was sie wissen.
Wir müssen sagen, ob Xania noch drin ist oder nicht drin ist. Wenn kein Blasser wäre, jetzt da noch mitbieten.
Drin gewesen ist, müsste man hier jetzt eigentlich sagen. Weil das Bieterverfahren ist abgeschlossen. Nur wissen sie das noch nicht. Aber dass die Stadt die Mittel hat, zum Mitbieten, das wissen sie ganz genau.
In der ersten Folge hat uns der Can erzählt, wie sie auf die Stadt zugegangen sind. Das, nachdem sie den Brief von der Maklerfirma bekommen haben, wo darin gestanden ist, dass ihre Wohnungen verkauft werden.
Ja, angefangen hat das Ganze, wo eine Nachbarin gesagt hat, hey, ich kenne jemanden bei der Stadt Zürich, wenn wir die nicht irgendwie reinholen, dass sie mitbieten.
Hinter all dem steht der Auftrag, dass die Stadt per Verfassung muss zahlbaren Wohnraum schaffen. Weil 2011 hat die Initiative sie verpflichtet, dass sie es irgendwie muss erreichen, dass bis 2050 ein Drittel von allen Wohnungen gemeinnützig sind.
Das ist das Zürcher Drittelsziel. Eine politische Reaktion vom Volk, Kontrolle über den Boden zu gewinnen. Eine Lösung ist es noch nicht, aber ein Auftrag an die Stadt, Lösungen zu bringen. Und die Stadt Zürich sieht eine Lösung darin, ihr Immobilienportfolio zu erweitern. Dann, wenn ganze Siedlungen auf den Markt kommen.
Und auf genau das setzt die Siedlung in Wollishofen. Und sie haben es in einem ersten Schritt auch geschafft. Die Stadt ist im Bieterverfahren drin. Die Siedlung in Wollishofen ist für die Stadtregierung nämlich eine Gelegenheit, dem Drittelsziel näher zu kommen.
Damit die Stadt in einem Bieterverfahren überhaupt eine Chance hat, hat sie aber ein Problem müssen beheben. Ihre träge Entscheidungswege. Seit 2 Jahren kann die Stadtregierung aber selber entscheiden, ob sie zuschlägt. Das alles im Rahmen eines fixen Budgets. Vorher konnten die Kaufentscheidungen monatelang im Stadtparlament hängen. Der Markt ist schnell und eine langsame Stadt kann recht unattraktiv sein für Verkäufer.
Und das ist noch nicht alles, was die Politik in Zürich unternommen hat, um einfacher an Stein und Boden zu kommen.
Und dann ist auch mitten in unserem urbanen Häuserkampf, also in unserer Kampagne, ja der Wohnraumfonds angenommen worden, wo dann die Stadt deutlich mehr Finanzmittel bekommen hat, um eigentlich Boden dem spekulativen Markt entziehen. Und das hat uns schon Mut gemacht, das haben wir recht konkret gemerkt.
Der Wohnraumfonds. Ein zweites politisches Instrument. Er ist nicht nur ein Booster für den Aktivismus von Can, der Lea und der ganzen Kerngruppe, sondern auch eine Möglichkeit von der Stadt, mehr Geld in Wohnraum zu pumpen. Der Fonds ermöglicht gemeinnützigen Mitbieter, also der Stadt oder auch Stiftungen und Genossenschaften, kurzfristig an Kapital zu kommen. Ganz ein wichtiger Punkt im harten Wettbewerb mit Immobilieninvestoren.
Aber das sind alles Instrumente, die man versucht, einem Markt, der völlig aus dem Ruder läuft, irgendwie gewisse Rahmenbedingungen zu geben, dass die Leute, die da wohnen, dann weiterhin da wohnen bleiben
können. Können die Mieterinnen von der Scheidegg-Strasse bleiben? Nach ihren vielen Aktionen, Kerngruppensitzungen, der Petition, ihrem Sommerfest? Im Oktober haben die Besitzer von ihren Häusern den Verkauf abgeschlossen. Und im April, ein halbes Jahr später, gibt es endlich ein Zeichen. Die Siedlung ist für 58 Millionen verkauft worden.
Hey Philipp, das ist Lea. Du, der Brief ist gekommen.
Ja, hoi Philipp, das ist der Can von Wollishofen.
Ich lese mal nur den Titel von Ihrem Brief. Die starke Gemeinschaft soll weiterleben.
Wir haben Kunden. Stadt Zürich kauft Häuser. Wir sind alle aus dem Häuschen. Mein Telefon klingelt die ganze Zeit. Alle sind voll hin und weg. Wir können es fast nicht glauben. Und du hörst auch, die Kinder sind völlig happy und aufgelöst und vor der Nachbarschaft gerannt und so.
Hey, ich muss im Fall kaum glauben. Es ist wirklich so. Happy End oder besser gesagt Happy Continuation.
Hoffnung steht zuletzt und das mal anders. Klappt es halt, gell? Es lohnt sich, wenn man sich da zusammentut und einsetzt. Und in unserem Fall ist es zum Glück glücklich ausgegangen. Hey, also, man hört sich. Alles Gute, tschüss.
Ja, alles Weitere vielleicht heute Abend zum Anstoßen. Würde mich freuen. Ciao.
Ja, genau. Trinken wir gleich.
Sind wir bereit?
Juhu!
Etwas trübt die Stimmung beim Feiern ein bisschen. In verschiedenen Medien wird natürlich über den Millionenkauf von der Stadt berichtet. Und in den Kommentaren geht es ab.
Die Stadtzürcher dachten wohl gut gemeint. Aber dass so Millionen an Steuergeldern ganz wenigen zugutekommen...
58 Millionen für 39 Altwohnungen und 7 Einzelzimmer, da reibe ich mir die Augen. Natürlich freuen sich die Mieter. Der
Steuerzahler betrogen und benachteiligt sind all jene Steuerzahler, welche nicht in den Genuss dieser städtischen Subventionen kommen.
Schon klar freuen sich da die Mieter. Ich würde mich auch freuen, wenn mir andere Steuerzahler günstiges Wohnen an einem der exklusivsten Standorte der Stadt ermöglichen würden. Was kommt als nächstes? Günstige Wohnungen an der Bahnhofstrasse?
Nein, ja, ich habe es schon gelesen und es sind recht durmischt. Ja, und weißt du, ich meine, die Preistreiberei. Jetzt sind einfach 2 Brüder, die das geerbt haben, 58 Millionen bekommen. Und an dem stört sich niemand. Oder? Das stört sich, die Leute stört sich an dem, dass jetzt da ein paar Leute günstig können wohnen und so. Und ich meine, wir sind wirklich, wir haben von Anfang an gesagt, wenn sie da verdichten wollen, sehr gerne. Uns geht es um die Sache, oder? Und jetzt kommt also die Mietdiskussion und Frust und Steuergelder.
Steuergelder. Stimmt es wirklich, dass die Stadt mit vielen Steuergeldern ein paar wenigen Stadtbewohnern ein schönes Zuhause finanziert? Das kann unser Stadtrat Daniel Leupi erklären. Der Finanzvorsteher von Zürich, der in der zweiten Folge Can und Lea empfangen hat.
Also erstens mal sind es nicht Steuergelder, weil die städtischen Wohnungen, die Kostenmiete, refinanzieren sich selber. Die Mittel, die wir aufnehmen, die werden verzinst und zurückgezahlt. Also das ist nicht so, obwohl ich das immer wieder lese, ich auch ein Stück weit natürlich auch begreife, weil die Leute können sich nicht so gut im öffentlichen Finanzrecht aus, aber es kommt immer wieder Steuergelder. Das ist nicht der Fall. Was die einzelnen Privilegierten betrifft, die Wohnungen stehen noch über Jahrzehnte im Dienst, den wir haben, nämlich preisgünstige Wohnraum zur Verfügung gestellt. Da werden im Laufe der Zeit Hunderte profitieren. Und letztlich ist aber jedem Haus so, da kann nicht die ganze Bevölkerung einziehen. Die Kritik, von es kommen nur Einzelne zu gut. Ja, jedes Haus kommt nur den Leuten zu gut, die dort drinnen wohnen können und nicht allen 10'000 anderen auch noch. Und es ist aber so, für jede Wohnung muss man zuerst einfach mal investieren. Aber die Mieterträge über all die Jahrzehnte wiegen das nachher auf, dass das gleiche Geld kommt da wieder rein. Das funktioniert bei allen städtischen Liegenschaften so.
Während sie also an der Scheidegg-Strasse so ein bisschen feiern und anstossen, erfahre ich, dass sie auch noch von den Verkäufern einen Brief bekommen haben. Ganz offensichtlich scheinen die sich auch zu freuen.
Danke für alles.
Und sie haben uns ja jetzt auch einen Brief geschrieben. Der ist auch allglatt und wunderschön und herzerwärmend. Aber ich habe meine Zweifel, ob die Ziele wirklich ehrlich gemeint sind. Sorry. Also, ja.
Liebe Mieterinnen und Mieter, mit Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihrem großen Wunsch nachkommen konnten und die Liegenschaften erfolgreich an die Stadt Zürich verkauft haben. Die Tatsache, einen gemeinnützigen Käufer gefunden zu haben, erfüllt uns mit Genugtuung und Stolz. Wir dürfen hoffen, dass Sie diese Botschaft genauso erfreut wie uns selbst. Wir sind uns bewusst, dass dieser Wohnort nicht nur ein Zuhause für Familien und Freunde ist, sondern auch ein Ort, an dem neue Freundschaften und Verbindungen geknüpft werden. Es ist wunderbar zu wissen, dass wir alle gemeinsam ein neues Kapitel in der Geschichte dieses Quartiers aufschlagen dürfen. Wir sind gespannt darauf, wie sich das Quartier entwickelt. Freundliche Grüße.
Wenn Besitzer behauptet, dass sie sowieso der Stadt wollen verkaufen, wieso haben sie denn überhaupt das Bieterverfahren veranstaltet? Und wieso hat das so lange gebraucht?
Also die einfache Antwort, wir wissen es schlicht nicht. Weil die Verkäufer wollen leider immer noch nicht mit mir reden. Ich habe es noch mal probiert, also mehrmals. Irgendwann habe ich aufgegeben. Wir können also nur spekulieren, was bei den Erben wirklich gelaufen ist. Für das habe ich mit ein paar Leuten aus der Immobilienbranche und Mieterszene geredet. Die haben gefunden, wie wahrscheinlich einmal mehr verschiedene Erben nicht gleicher Meinung sind, hat es wohl einen Kompromiss gegeben. Sehr wahrscheinlich hat einer von beiden den Mieter entgegenkommen und der andere hat einfach so viel wie möglich rausholen.
Also macht man ein Bieterverfahren, um zu schauen, was der Markt so hergibt. Und kommt der aufmüpfigen Mieterschaft entgegen, indem man die Stadt auch mitbieten lässt. Wenn am Ende vielleicht der Unterschied vom meistbietenden und dem Angebot der Stadt nicht allzu gross ist, verkauft man halt die Stadt.
Gestützt wie die These von einem geschwärzten Dokument, das ich irgendwann im Laufe dieser Recherche in die Hand bekommen habe. Es ist ein halböffentlicher Bericht vom Stadtrat, wo alles drinsteht, was das Stadtparlament zum Verkauf wissen muss. Dort drin ist der Marktwert dieser Häuser aufgeführt, den eine Schätzungskommission festgehalten hat. Leider ist der Wert geschwärzt. Also habe ich von einem anderen Experten eine Schätzung wählen. Er sagt, das Areal ist bis zu 75 Millionen wert. Also 17 Millionen mehr, als die Stadt am Ende gezahlt hat.
Die Stadt hat also viel weniger als den Marktwert geboten. Das deutet darauf hin, dass sie nicht die meistbietende war. Und dass sich bei den Erben dann der durchgesetzt hat, der sowieso der Stadt verkaufen wollte.
Aber die Mieter an der Scheidegg-Strasse erstaunt noch etwas anderes, was in diesem Dokument steht. Nämlich, dass die Stadt schon Ende August den Zuschlag bekommen hat. Und dass der Verkauf Ende Oktober abgeschlossen war. Wieso hat dann die Stadt bis in April vom nächsten Jahr gebraucht, um den Mietern zu sagen, dass für sie alles gut kommt? In dieser Zeit sind ja 3 Mietparteien ausgezogen, weil sie nicht mehr daran geglaubt haben, dass sie dort wohnen bleiben können. Ein Branchenkenner, der anonym bleiben will, ist nicht überrascht über die lange Wartezeit. Er sagt, die Stadtverwaltung ist ein extrem träger Apparat. Bis endlich informiert werden kann, müssen unzählige Stellen und Abteilungen darüber, müssen Berichte verfasst und endlose Sitzungen abgehalten werden. Das Problem sei in der Branche bekannt, dagegen machen können wir nichts. Die lange Wartezeit war zermürbend. Und sie haben unendlich Freude. Aber wenn die Stadt ja schon Ende August einen Zuschlag bekommen hat, also dann, wo ihr Aktivismus auf Hochtouren gelaufen ist, hat dann der ganze Aufwand überhaupt etwas gebracht?
Ja, der Aktivismus. Also für mich ist es Entscheidende, dass mir oder konkret der Can überhaupt Kontakt geknüpft hat zu der Stadt und dass sie haben können in dem Bieterverfahren mitmachen.
Was ich mir auch vorstellen kann, ist, weil wir ja doch recht präsent waren in den Medien, dass wir gewisse Firmen, die mitgeboten haben, abgeschreckt haben.
Sonst glaube ich eher, dass es weniger dazu beigetragen hat, zu dem Verkaufsentscheid von Seite der Eigentümer oder von der Stadt.
Ich bin der Meinung, ja. Da hat ganz sicher etwas ausgewirkt, dass da so ein grosser Zusammenschluss gegeben hat, der sich Hand gemacht hat, für etwas gekämpft hat.
Es hat aber mehr Aufmerksamkeit erzeugt und Solidarität unter all diesen Gruppierungen, die jetzt betroffen sind in der Stadt.
Aber was wir wissen, ist, wenn wir nichts gemacht hätten, wäre das ganz anders gelaufen. Dann sind wir ziemlich sicher, es hat einen Privaten gekauft und Abriss, Ersatzneubau und wahrscheinlich Eigentumswohnungen in dieser Lage. Für uns war es eigentlich auch von Anfang an klar gewesen, unser Fall ist wahrscheinlich verloren, aber wir machen zu viel Sache. Wir wollen das Zeichen setzen.
Und ich glaube, es hat uns in der Gemeinschaft einfach viel Hoffnung gemacht. Wir haben weniger resigniert. Man hört dann immer viel, was so passiert an Aktivismus. Aber das Entscheidende läuft, glaube ich, hinter den Kulissen.
Die Mieterinnen sind überzeugt, dass ihren Aktivismus etwas gebracht hat. Wenn nicht für sie selber, dann für das grosse Thema. Und vielleicht ist ihren Aktivismus auch der Grund, wieso die Stadt von den Verkäufern den Zuschlag bekommen hat.
Das sind natürlich Mutmassungen. Der Stadtrat Daniel Leupi sieht das mit der Wirkung von Aktivismus ein bisschen anders.
Und die Bewohner haben sich angefangen zu wehren, aber in den Köpfen habe ich es festgestellt, dann steht dann, dank dem wir uns gewehrt haben, ist jetzt gekauft worden. Aber das ist bei keinem von diesen Objekten so. Sondern man hat von dem erfahren, hat es angeschaut und gefunden, das kaufen wir. Oder wir kaufen es nicht. Ja.
Gut, das müssen Sie jetzt einfach sagen, weil sonst
werden
Sie
die
Editionen überflutet.
Das ist so. Nein, das ist so.
Aber der ganze Aktivismus wäre gar nicht erst nötig gewesen, wenn es ein Vorkaufsrecht gäbe. Und da sind wir wieder bei politischen Versuchen, eine Antwort zu finden auf die Wohnkrise. Das Vorkaufsrecht ist ein Instrument, das die Kantone Waadt und Genf einsetzen, um auf die zunehmende Wohnungsnot zu reagieren. Wird dort ein Objekt verkauft, erfährt das die Gemeinde oder die Stadt automatisch und kann dann einschreiten. Wenn sie es kaufen will, zahlt sie den ursprünglich abgemachten Marktpreis, entschädigt die potenziell andere Käuferin und übernimmt das Objekt selber. Bieterverfahren können nicht mehr einfach geheim ablaufen.
Gäbe es das auch in Zürich, hätte das am Can und der ganzen Siedlung viel Zeit erspart. Aber das Vorkaufsrecht hilft nur denen, die in einer Siedlung wohnen. Bei einfachen Mehrfamilienhäusern mit wenig Wohnungen hat die Stadt kein Interesse.
Und kleinste Objekte kauft die Stadt auf gar keinen Fall, außer es wäre eine direkte Arrondierung von einer Parzelle, die wir haben. Das sieht anders aus, aber irgendein isoliertes kleinste Objekt. Da tun wir immer dankend ablehnen und an andere mögliche öffentlich-rechtliche Interessenten verweisen.
Wer sich erinnert, die Claudia aus Folge 2 wohnt in einem einfachen Mehrfamilienhaus. Sie hat also keine Chance gehabt, dass die Stadt ihres Zuhause rettet. Vorkaufsrecht hin oder her. Eine Stadt ist auf dem Wohnungsmarkt eine politische Playerin. Sie kann nicht einfach einzelne Häuser kaufen, um Wohnraum zu sichern, so wie das andere soziale Player könnten. Die Stadt muss insofern auf dem Markt mitspielen, als dass sie klug investieren muss. Und da kommen für das städtische Portfolio eher Areale in Frage, die man auch verdichten könnte.
Aber ein Teil der Wahrheit ist auch, ein Haus wie das von der Claudia einfach stehen zu lassen, löst das ganze Problem von der Wohnungsnot halt auch nicht. Für einige Leute aus der Politik und der Immobilienbranche ist die Antwort auf die Wohnungsnot bauen, bauen, bauen. Und vor allem mit Höhe. Je mehr das gebaut wird, desto mehr Wohnungen gibt es, desto kleiner die Wohnungsnot. So die Rechnung. Das Problem bei den Hochhäusern: für die Stabilität brauchen sie überdurchschnittlich viel Beton. Also der Stoff, der eine katastrophale Ökobilanz hat. Das macht Hochhäuser in der Politik von der rot-grün dominierten Stadt zum No-Go. Oder wie es der Genossenschafter Andreas Wirz formuliert.
Aber ein Hochhaus ist teuer und es ist ökologisch fragwürdig. Das heisst, das, was dort entsteht, entspricht nicht unserem Klimaziel und es entspricht auch nicht unserem Ziel nach kostengünstigen Mieten. Und darum ist es in Ausnahmefällen ist das tauglich, aber es ist ja kein Masseninstrument.
Dazu kommt, dass ja nicht nur Gemeinnützige bauen. Im Gegenteil, Private und Institutionelle sind der grösste Teil vom Markt. Und solange Immobilien eine einigermaßen attraktive Anlage bleiben, haben Immobilienfirmen auch ein Interesse, die Stadt mit teuren Wohnungen zu verdichten. Das Problem, dass Menschen von ihrem Zuhause verdrängt werden, löst den Bauboom also nicht unbedingt.
Ich kann nicht ein Programm anbieten, das am Schluss dazu führt, dass nur noch ganz wenige sich etwas erlauben können, weil Schluss werden die Quartiere so öd, dass das ganze Quartier wieder verliert. Also es ist wirklich eine Balance. Die können nur zusammen, aber der Institutionelle muss Geld verdienen, sonst macht er es nicht mehr. Und der Mieter muss es zahlen, ohne dass er mit 55 auf Spanien muss auswandern oder mit 65 besser, weil die Rente nicht mehr reicht in der Schweiz. Und das ist der Spagat, wo wir drin sind. Also wir wollen super attraktiv sein, aber nicht nur für ein paar wenige.
Eine andere Lösung aus der Wohnpolitik, die verhindern soll, dass Menschen aus ihrem Zuhause ausgeschlossen werden können, haben Genf und Basel ausprobiert. Der Mietzinsdeckel. Weil eine Vermieterin in Genf oder in Basel nach einer Sanierung aufhört mit dem Mietzins, kann sie das nur bedingt. Für bestehende Mieterinnen ist das prima. Sie müssen keine Angst haben vor einer Luxussanierung. Doch die Praxis, die es in Genf schon länger gibt und in Basel erst seit kurzem, ist noch nicht ganz ausgereift.
Und jetzt haben wir in Basel entschieden, dass man nach einer Sanierung die Miete nicht mehr so erhöhen kann. Das Resultat, jetzt saniert niemand mehr. Aber so etwas von vorausschaubar. Und jetzt kann man sagen, sind die dumm in Basel? Die würde sagen, sicher nicht. Und man kann stärker eingreifen. Wir haben ja schon Mietzinskontrollen gehabt. Ich habe einfach das Gefühl, dass es sinnvoller ist, dass ein gewisser Anreiz besteht, auch dort zu investieren. Und du musst wie die Chance haben, etwas zu verdienen. Wir haben das in Basel gesehen, wenn du das alles kapst, dann investierst du einfach nichts.
Der Haken vom Mietzinsdeckel? Es hat in Genf dazu geführt, dass Hausbesitzer kaum mehr in ihre bestehenden Objekte investieren. Also auch nicht in die Energieeffizienz von Häusern. Und es führt dazu, dass die Immobilienfirmen viel höhere Mieten für Neuwohnungen verlangen. Und das ist wiederum schlecht für Menschen, die Wohnungen suchen.
Mehr Hochhäuser, weniger Spekulation, mehr Genossenschaften, weniger Einsprachemöglichkeiten, schnellere Baubewilligungen. Es ist ein politisches Ringen zwischen der Immobilienwirtschaft und Mieter. Und manchmal auch zwischen rechts und links.
Guten Abend und ganz herzlich willkommen. Heute am Abend reden wir über Wohnungsnot. Wobei Jacqueline Badran beim Wort Wohnungsnot einen Wutanfall kriegt. Denn der Ausdruck, der sei schlicht und einfach falsch. Und wo Jacqueline Badran ist, da ist ihr Gegenspieler, der Hans Egloff, nicht weit. Er ist der Präsident vom Hauseigentümerverband und Altnationalrat von der SVP.
Die Meinungen gehen weit auseinander. Die Gräben sind tief. Das hört man in einem kleinen Zusammenschnitt aus dieser Clubdiskussion. Die verschiedenen Parteien bleiben hartnäckig auf ihren Positionen.
Also, man hat jetzt immer von bezahlbarem Wohnraum geredet. Ich will von Wohnraum überhaupt reden. Gibt es einfach eine grosse Nachfrage und die Nachfrage bleibt weiter hoch. Jetzt kann man fragen, was sind die Ursachen, dass nicht mehr produziert wird. Baubewilligungsverfahren, die zu lang und zu kompliziert sind, mit den hohen Anforderungen, die da gestellt sind.
D-
jetzt musst du doch nicht kommen, nachdem man unter diesen Baugesetz gebaut hat, in den letzten 10, 15 Jahren, am Teufel kommt das Ohr ab, jetzt so tun, wie wenn das die Schuld ist. Und darum komme ich auf den Schluss, es bauen die falschen Eigentümer für die falschen Leute, nämlich im teuren Segment, aus den falschen Gründen. Wir brauchen Menschen, die für Menschen bauen, zum Beispiel Genossenschaften, und nicht eine Kapitalverwertungsveranstaltung aus unserem Lebensraum machen.
Aber eben, wie finden wir eine Lösung?
Dort muss ich wie an einem Tisch sitzen und dann muss ich wie fragen, willst du das Problem lösen oder willst du Recht haben und willst du Interessen von einem bestimmten Club vertreten? Wenn du Interessen von einem bestimmten Club vertreten willst, wird es keine Lösung geben. Wenn du einfach willst, Recht haben willst, wird es keine Lösung geben. Weil die Interessen sind so, knallen so aufeinander.
Claudia hat mir geschrieben.
Hallo Philipp, ich habe eben die Kündigung via Kanzlei bekommen. Liebe Grüße, Claudia. Ich bin total durch den Wind. Momentan kann ich keinen klaren Gedanken fassen.
Ich bin ja bei ihr zuhause in Altstetten, wo sie seit fast 40 Jahren in der gleichen Wohnung wohnt. Sie hat mir dort erzählt, dass das Haus mit ihrer Wohnung der Xania verkauft worden ist. Bis jetzt hat sie nicht gewusst, wie es weitergeht. Aber das hat sich jetzt geändert.
Hallo, Philipp.
Hoi Claudia, genau. Alles gut bei dir?
Ich bin todmüde, ich musste hinlegen.
Ui.
Ich musste noch ein bisschen anschlafen.
Oh, jetzt habe ich dich
gemerkt. Ja, ja. Macht nichts, sprich.
Claudia hat jetzt also endgültig die Kündigung bekommen.
Ich bin überfordert. Ich muss gerade raus sagen, ich bin überfordert. Wenn du, das ist meine erste Wohnung. Ich kann noch nie müssen streiten um etwas. Es ist nicht meine Art zu streiten. Die Reaktion auf das war halt einfach bei mir dann gewesen, ui. Ich sage jetzt 3 Monate. Das ist die reguläre Kündigungsfrist. Okay, jetzt haben wir aber eine Zeit, wo man keine zahlbare Wohnung findet. Wenn du 3'000, 4'000 Franken kannst zahlen im Monat für eine Wohnung zu mieten, hast du eher eine Chance, eine Wohnung überzukommen. Aber dann, wenn es so um 1'000, 1'500 Franken geht für so Wohnungen, die auch 2-3 Zimmer sind, Altwohnungen, dann wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ich bin eh immer dran. Und wenn Vorschläge kommen, sind sie möbliert, befristet, das sind alles Abbruchliegenschaften, die kommen. Ich bin mir am Überlegen, wann ich hinziehen soll. Und es frisst mich fast, weil ich bin verwurzelt im Quartier. Ich habe da meine Leute. Wie für viele wird es schon mühsam, wenn du auf dem Land wohnst. Ist auch schön. Es ist nicht, dass mir nicht gefallen würde. Aber fangst bei null an. Du kennst niemanden. Du hast dein ganzes Beziehungsnetz ist weg. Wie soll ich sagen, es ist auch so ein bisschen eine Ohnmacht, gell, wo halt dann aufkommt. Und wie will ich als Mieter Angebot nachfrage und er hat es gekauft und dann kann er machen damit, was er will. Ist ihm. Ja. Und bei der Wohnungsrückgabe steht dann, sie verzichtet bei einem Auszug per 30. September auf eine gründliche Reinigung. Wir können also Bessereien abgeben. Ist doch schön. Nett, oder?
Das ist «Wohnkrise. Der Kampf ums Zuhause». Eine Republik-Podcast-Serie von Vivienne Kuster und mir, Philipp Albrecht.
Wer mehr zum ganzen Thema will lesen, findet alles auf republik.ch/wohnkrise. Redaktion und Storytelling Philipp Albrecht und Vivienne Kuster. Die Recherche von Philipp Albrecht, der Schnitt und die Audioproduktion von mir, der Vivienne Kuster, Online-Produktion Boas Ruh, Social Media, Suri Talong, Sounds vom Ian Constable, Bildredaktion Annette Keller und Golasch selber ist vom Anthony Garris.